Tacheles Podcast.
Heute sprechen wir mit dem Wiener Schriftsteller Doron Rabinovici. Der 7. Oktober heißt eine Montage von Zeugnissen, Gesprächen, unmittelbar nach dem 7. Oktober der Massaker der Hamas zusammengestellt. Das kommt auf die Bühne und gleich zu Beginn, Doron Rabinovici, die Frage: Es gibt so eine Tradition, eine jüdische Tradition, Dinge zu dramatisieren, auf die Bühne zu bringen. Das ist zwar eine Montage und dennoch ist es ein Stück, ein Text, der auf die Bühne kommt. Stehen Sie in dieser Tradition? Wollen Sie dieser Tradition folgen mit der 7. Oktober?
Ich glaube, dass in meinem Fall das schon auch zu tun hat mit dem Gebot der Erinnerung, aber es hat auch sehr stark damit zu tun, dass wir bei Massenmorden gegen jüdische Menschen es gleich auch mit Verleugnung zu tun haben. Das ist ein sehr bekanntes, uns vertrautes Motto. Und der Grund darin liegt, dass die Shoah, dass die Ermordung jüdischer Menschen eine Verunsicherung des antisemitischen Weltbildes auch umfasst. Denn das Jüdische muss ja der Täter sein. Und nichts hat das antisemitische Weltbild stärker erschüttert als die Tatsache, dass plötzlich jüdische Millionen Opfer waren. Und egal, wie schuldig man sie vorher gesehen hat, diese Art des Verbrechens machte sie beinahe unmenschlich unschuldig. Dagegen aufzutreten, war von Anfang an ein Widerstand gegen die Auslöschung. Ja, bevor noch die Verbrechen beendet waren, war ja auch schon der Widerstand gegen die Mörder ein Unterfangen der Aussichtslosigkeit zum Trotz. Die Partisanen und Partisaninnen wussten ja, dass sie keine Chance haben. Ihr Kampf richtete sich zu einem großen Teil an uns, die Nachgeborenen. Es ging um Vermächtnis, nicht um Sieg. Das heißt, der Widerstand war von Anfang an ein Akt der Erinnerung. Und die Erinnerung nach 1945 immer auch ein Akt des Widerstands. Für mich war es unmöglich, nach dem 7. Oktober an den anderen Arbeiten, an den anderen literarischen Arbeiten einfach fortzusetzen. Ich werde mir schon dahin wieder zurückkehren zu einem gewissen Zeitpunkt, keine Frage. Aber jetzt war und ist meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, was vorgefallen ist und was vorfällt. Und es ging mir darum, auch darzulegen, dass es da keine Möglichkeit gibt, das fiktional zu behandeln oder es nachzuspielen. Wo mir ging es darum, nicht mit Musik und nicht mit Filmen, es gab viele Videos, es gab viele Dokumente, es gab viel Propaganda. Mir ging es darum, mit den Worten, mit den Zeugnissen der Überlebenden und teils auch der Ermordeten zu erinnern und da einen Bogen zu schaffen. Das eingeleitet durch einen Prolog, der diese Dokumente einordnet.
Sie sind ja kurz nach dem 7. Oktober nach Israel gereist. Sie haben die Orte der Massaker besucht. Das fragmentarische, montierte, den Text, den Sie präsentieren auf der Bühne, hat ja einen Zeugnischarakter auf der einen Seite. Sie haben die Erinnerung angesprochen und ist zugleich ein Text, der auf die Bühne kommt, während dem der Konflikt noch nicht gelöst ist, die Geiseln noch nicht befreit sind, die Toten noch nicht zurück sind. Sie greifen da ein in eine Realität, die stattfindet. Ist das auch eine wichtige Funktion eines Schriftstellers, dass man eben zum Zeitgeschehen sich einbringt, faktisch?
Das kann eine Funktion sein, aber in diesem Fall muss man zwei Dinge festhalten. Zunächst einmal, auch wenn ich einen Vergleich zugelassen habe bei der ersten Frage, zwischen früheren Massenverbrechen und dem, was wir jetzt erlebten. Der Unterschied muss auch klar sein. Der 7. Oktober, das waren keine Pogrome, wie wir sie erlebt haben oder wie Juden und Jüdinnen sie erlebt haben in der Diaspora, weil das waren ja immer Ausbrüche eines Mobs unter Duldung einer Obrigkeit gegen eine Minderheit. Das hier aber war ein militärischer Überfall, ein Massenverbrechen, das angeordnet war durch eine militärische Kraft, durch eine Miliz, ein Überschreiten der Grenzen. Es war auch kein Terrorattentat, denn bei einem Terrorattentat fliegen keine Raketen und werden keine Geiseln in dieser Art und Weise verschleppt und über die Grenze gebracht. Und es ist auch nicht, und das sollten wir vor Augen haben, es ist auch nicht die Shoah. Es ist nicht die Massenermordung eines Regimes gegen eine eigene Minderheit. Das ist es nicht. Natürlich kommen uns diese Bilder aufgrund unserer Geschichte, aufgrund der jüdischen Geschichte in den Kopf. Aber wir haben es hier mit etwas Neuem zu tun. Dieses Neue zu benennen, schaffen wir noch gar nicht. Wir haben noch keinen Begriff dafür und wir haben noch keinen Begriff davon. Und ein wichtiger Punkt war und ist mir, dass wir die Geiseln nicht vergessen. Ja, ich bin ein paar Wochen nach dem 7. Oktober nach Israel gefahren. Ich hatte es eigentlich vor, aber aus anderen Gründen, aufgrund eines anderen literarischen Projekts. Aber das habe ich abgebrochen und dann war das meine Aufgabe, weil es darum geht, an die Geiseln zu erinnern und alles zu tun, damit sie freikommen.
Und da vielleicht die Frage, gerade in diesen Wochen, es gibt ja viele Aktionen, Mahnwachen, Manifestationen, Proteste auf den Straßen in Europa, in Israel. Viele Erinnerungsveranstaltungen kündigen sich an. Im Netz sind die Geiseln ein wichtiges Thema geworden und die Erinnerung daran, sie sind omnipräsent. Wie kann man integer, ethisch korrekt in so einer Situation thematisieren, ohne ein Event daraus zu machen, ohne das Ganze der digitalen Logik der Gegenwart unterzuordnen? Sie machen das mit Ihrem Text und zugleich hat das natürlich eine Außenwirkung. Wie kann man in diesem Dilemma sich auch so verhalten, dass man diese Geiseln nicht instrumentalisiert, sondern wirklich die Erinnerung an etwas, was in der Gegenwart geschieht, das Bewusstsein schärft?
Ich mache in meinem Prolog klar, dass es sich hier nicht um ein Stück handelt, dass es hier nicht um Effekte geht und dass es auch nicht darum geht, die einen Toten gegen die anderen aufzufahren, dass es nicht bedeutet, wenn ich an die Ermordeten des 7. Oktober erinnere, dass ich deswegen Stimmung mache gegen unschuldige Opfer in Gaza, dass ich deswegen nicht etwa auch Mitgefühl zeigen kann für die unschuldigen Zivilisten in Gaza, dass ich deswegen darüber hinweggehen muss, dass es Minister gibt, die gegen die Geiseln und gegen die Verwandten der Geiseln hetzen. Das alles, dagegen verwehrt sich dieser Text. Es ist, muss ich dazu sagen, kein Stück, aber es ist auch kein Essay. Ja? Also der Text versucht sich in beide Richtungen abzuwehren. Im Grunde genommen geht es um eine sehr alte Tragödie, die schon Sophokles erzählte, von Antigone, die nichts anderes wollte, als ihren Bruder zu bestatten. Es geht darum, dass wir das Recht haben, an die Ermordeten des 7. Oktober zu erinnern, dass wir das Recht haben, während die Bilder der Geiseln von den Wänden gerissen werden, daran zu erinnern, was geschah, dass wir das Recht haben, zu sagen, dass viele der Angehörigen, viele der Überlebenden trotzdem noch immer eine Hoffnung auf Frieden hegen, dass sehr viele derer, die Opfer wurden, ob in den Kibbuzim oder auf dem Nova Festival, dass das Leute waren, die in Friedensprojekten mitgearbeitet haben, die für ein liberales Israel, für eine liberale, offene Gesellschaft stehen. Ja, die haben den größten Blutzoll an diesem Tag geleistet. Und das alles wird in diesem Text, wie gesagt, es ist kein Essay und das will es auch gar nicht sein, aber das alles wird doch angeschnitten.
Das alles wird angeschnitten. Sie schreiben und haben darauf verwiesen, nein, das ist kein Stück und nichts hier wird aus einem Stück gewesen sein, denn alles, was hinterbleibt, ist Zwiespältigkeit und da geht ein Riss durch alles hindurch, der einen innerlich zerfetzt. Was einen auch zerfetzt, ist, was Sie gerade angesprochen haben, die Opfergruppen, junge Menschen, viele dem linken Spektrum zugeordnet, vielleicht richtig oder fälschlicherweise, aber demgegenüber eine israelische Regierung, und Sie sind selbst in Israel geboren, eine israelische Regierung, die vielleicht gar nicht am gleichen Strang zieht wie Sie selbst. Sie wollen erinnern, Sie wollen aufmerksam machen, Sie wollen Bewusstsein schaffen. Und dann kommt eine Regierung, die über die Opfer Dinge sagt, die man von der israelischen Regierung so nicht erwartet hätte, dass sie nicht die oberste Priorität seien, dass sie andere Ziele hätten. Wie gehen Sie damit um?
Es ist sehr schwer, damit umzugehen, und damit meine ich nicht mich persönlich. Ich glaube, das betrifft uns alle, die wir zu tun haben mit dem Konflikt. Was zeichnet diesen Konflikt aus? Zunächst einmal, das sollten wir nie vergessen, es gibt eine islamistisch-dschihadistische Kraft, die uns alle meint. Das ist ein genozidales Verbrechen. Und wenn im Nahen Osten geschossen wird, wenn in Israel geschossen wird, dann werden Juden überall auf der Welt getroffen. Das ist einfach so. Und das ist bei allen anderen Konflikten nicht so. Das ist beim Ukraine-Krieg nicht so. Da bleiben ukrainische und russische Kulturstätten außerhalb des Kampfgebietes, außerhalb der beiden Länder verschont. Das war im Krieg in Jugoslawien nicht so. Das ist eine Besonderheit. Und das zeigt auf, was die Hamas ja von Anfang an gesagt hat. Es geht bei ihnen bei einem Tag des Zorns um uns alle. Der wird ausgerufen weltweit. So, dass das eine. Das andere ist, es ist notwendig, sich zu wehren. Das war auch notwendig. Aber es ist nicht ganz klar, ob wir wissen, wohin die Reise gehen soll. Es gibt im Wienerischen ja die Figur, die Qualtinger erfunden hat, der sagt, also ich bin der Wilde auf meiner Maschine und ich weiß zwar nicht, wohin ich fahre, aber dafür bin ich schneller angekommen. Wir haben keine politische Lösung vor Augen, die uns präsentiert wird. Und das sehe ich als ein großes Problem. Und auch die Frage, dass trotz der Notwendigkeit, sich zu wehren, nicht nur gegen die Hamas, auch gegen die Hisbollah, und bekanntlich hat Israel keinen Quadratmeter in Libanon besetzt, auch gegen die Houthis, und bekanntlich hat Israel keinen Quadratmeter in Jemen besetzt, auch gegen den Iran, der hunderte Raketen gegen Israel losgeschickt hat, aber trotzdem, auch wenn es notwendig ist, sich zu wehren und gegen Feinde zu kämpfen, die sich an Kriegsrecht nicht halten, ist es trotzdem notwendig, selber sich an Kriegsrecht zu halten und auch einen Ausblick zu haben. Und ich glaube, deswegen gehen sehr viele Leute in Israel auf die Straße. Sehr viele Menschen in Israel haben eben auch das Gefühl, dass die Kriegsziele, die am Anfang in Deckung waren, mit der Zeit immer weiter auseinanderlaufen. Und an gewissen Momenten besonders stark in Gegensatz geraten. Also das Ziel, die Hamas zu schwächen, sodass ein weiterer 7. Oktober nicht stattfinden kann. Und andererseits das Ziel, die Geiseln zu befreien. Das war im Oktober, das waren Ziele, die nicht im Widerspruch zueinander standen. Und derzeit ist es aber so, dass ein großer Teil, ich glaube sogar die Mehrheit der israelischen Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Befreiung der Geiseln ins Hintertreffen geraten ist.
Sie haben vorhin auf die Begrifflichkeiten verwiesen, die Vergleiche, die sofort da waren, gerade auch innerhalb der jüdischen Welt, Pogrom, das schlimmste Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Shoah und so weiter. Hier sprechen wir von etwas Neuem und Sie thematisieren das in Ihrem Text, in Ihrem Prolog, das, was wir noch nicht benennen können. Wenn wir die Ereignisse der jüdischen inneren Wirklichkeit, Befindlichkeit gegenüberstellen, auch im Selbstverständnis, was jüdische Geschichte ist, wohin das alles geht, in diesem Kontext einer hochpolitischen, komplexen Situation, in der wahrscheinlich ein Keil von der Hamas auch zwischen Juden und Juden, Juden und Israeli, Menschen überall geworfen wurde, dieses jüdische Narrativ, das mit Amalek beginnt in der Bibel und heute Realität ist, währenddem wir immer noch die nicht befreiten Geiseln haben. Wohin führt das und wohin geht diese Erzählung?
Was da passiert ist am 7. Oktober, ist natürlich etwas, was uns, was Israel, aber was jüdische Menschen auf der ganzen Welt in eine existenzielle Krise geworfen hat. Denn Israel wurde ja begründet auch mit dem Anspruch, dass wir da Sicherheit erleben, dass wir dort in Sicherheit leben können. Ja, mehr noch, die Existenz Israels hat meine Generation der Nachgeborenen, die sogenannte zweite Generation, aufwachsen lassen mit einem Selbstbewusstsein, dass wir nicht mehr dieselben sind, denen alles angetan werden kann. Dass wir auf ein Israel schauen können, das eine Aura der Unverletzlichkeit widerspiegelte. Der 7. Oktober hat mehreres daran erschüttert. Zu einem ist Israel in gewisser Art und Weise jüdischer denn je, weil es verletzlicher ist, weil es wieder zurückgeworfen ist auf die Erinnerung, wie jüdische Menschen umgebracht werden, und zwar umgebracht werden, um jüdische Menschen umzubringen. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Das war der 7. Oktober. Es war eine genozidale Botschaft. Ich sage nicht, dass es an sich ein Genozid war, aber es war ein genozidales Verbrechen. Ja? Das war die Botschaft. Zwei Gruppen haben diese Botschaft sofort verstanden. Die jüdischen Menschen und die islamistischen Menschen weltweit. Ja? Was in Dagestan passiert ist, als eine Maschine aus Israel landete und ein Mob rennt los, um die dort alle umzubringen. Oder wenn Menschen in Zürich oder in Paris niedergestochen werden. Oder wenn in Berlin Leute oder in London, die Hebräisch reden, angegriffen werden. Oder wenn ein amerikanischer Staatsbürger, der Jude ist, vor ein paar Tagen erschossen wird. Nicht einer der sechs, die da jetzt erschossen worden sind. Und in New York gehen Gruppen auf die Straßen und feiern mit Hamas-Fahnen. Das ist etwas, was Israel zurückgeworfen hat auf eine Erfahrung der jüdischen Geschichte einerseits. Und andererseits ist Israel jüdischer denn je und die Diaspora, die jüdische, israelischer denn je. Israelischer denn je, weil sie mitgemeint ist, weil sie sich nicht wegducken kann, weil ihr nicht die Möglichkeit gegeben wird. Es ist völlig egal, welche politische Meinung wir dabei haben. Nach der wird nicht gefragt, wenn die Messer gezückt werden oder die Attentate vollzogen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte da auf ein weiteres eingehen, das uns betrifft. Nämlich, dass wir in der Kritik oder in der Attacke gegen Israel ja auch sehen, dass Leute, mit denen wir uns oft eins gesehen haben, Menschen, jüdische Menschen, die für Menschenrechte einstanden, gegen Rassismus, dass wir in dieser Gemeinschaft Leute sehen, die jede Solidarität mit uns aufkündigen und so tun, als gäbe es die jüdische Geschichte und die Leidenserfahrung nicht. Die also so tun, als wäre Israel nichts anderes als ein Teil europäischer Kolonialgeschichte. Was ja eine besondere Ironie ist, wenn uns Deutsche vorwerfen, wir seien jetzt die wahren Nazis und Briten, wir seien jetzt die wahren Kolonialherren. Diese Projektion bringt uns wiederum in eine Erschütterung, die uns sagen lässt, die falschen Leute sagen teilweise die richtigen Sachen. Ich sage das mit Ironie, ja? Weil ich weiß schon, dass sehr viele von diesen falschen Leuten das aus den unlautersten Motiven machen.
Zum Schluss die Frage, Sie sprechen immer wieder von uns und von wir. Das ist ja logisch. Wir haben alle unsere Geschichten und sind in einer Gemeinschaft weltweit auch solidarisch. Und gerade in diesem Kontext auch von Ihrem Text ist die Frage, sprechen wir nicht je länger, desto mehr immer nur noch zu uns und zum Wir? Vielleicht, weil viele weggelaufen sind, die zuhören sollten, die sich entsolidarisiert haben von dieser Gruppe, wie Sie sie vorhin beschrieben haben. Aber eigentlich wäre das ja ein Text, der in den Dialog mit den sogenannten Anderen treten sollte, dass man gerade zu diesem Konflikt wieder eine Ebene findet, in der man gemeinsam auf Augenhöhe diskutieren und sprechen kann, so schwer das vielleicht sein mag.
Das kommt immer auf die Fragen an. Sie haben vollkommen recht. In meinem Text versuche ich auch, eine andere Perspektive aufzumachen. Und die ist mir auch sehr wichtig. Im Grunde genommen ist es ja klar, dass es gar keine Lösung geben kann, jenseits eines Kompromisses. Es braucht eben auch ein Angebot für die palästinensische Nation. Es braucht auch einen Blick jenseits identitärer Politik. Es braucht eine Zwei-Staaten-Lösung, aber es braucht auch einen menschlichen Zugang. Im Grunde genommen bin ich davon überzeugt, dass auf beiden Seiten Mütter und Väter sind, die wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen können und in einem Stück wieder zurückkommen, ohne zerfetzt zu werden durch Bomben. Und im Grunde bin ich auch davon überzeugt, dass wir nicht reden sollten, ich rede jetzt von uns Menschen, dass wir nicht reden sollten, als eine Nation oder eine Religion, oder, sondern dass wir sehen sollten, wie vielfältig wir sind. Dennoch, wenn ich davor wir gesagt habe, dann meine ich damit nicht etwa eine Politik, die eine Identitätspolitik ist, sondern ich meine was anderes. Wenn ich als Jude angegriffen werde, dann muss ich mich als Jude wehren. Das ist der Satz, den Hannah Arendt uns gelehrt hat. Da führt kein Weg daran vorbei. Aber gleichzeitig muss es auch klar sein, dass wir jetzt, wenn wir auf Israel schauen, sehen, dass es sehr unterschiedliche Fraktionen gibt. Und die sind alle israelische Fraktionen. Und dass es darum geht, diese Vielfalt in einer Demokratie zu erhalten. Deswegen gehen Leute auf die Straße, um diese Demokratie zu verteidigen. Also, ich gebe Ihnen vollkommen recht, es braucht eine Perspektive über diesen Konflikt hinaus. Und es wird nicht möglich sein, die Hamas zu schlagen, wenn wir nicht am Ende mehr machen als zu siegen, nämlich auch den Frieden zu gewinnen. Weil nichts hasst die Hamas so sehr wie die Möglichkeit eines Miteinanders im Nahen Osten. Einer der Gründe, warum es zum 7. Oktober kam, war die Möglichkeit einer Stabilität zwischen den gemäßigten arabischen Staaten und dem Staat Israel. Ich bin davon überzeugt, dass es diese Möglichkeit gibt, auch wenn jetzt darüber zu reden wirklich obszön klingt.
Die Inszenierung Der 7. Oktober ist zu sehen am Theater an der Effingerstraße in Bern am Montag, 9. September um 20 Uhr, und auch Doron Rabinovici. Vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.